Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
Eine weitere Episode im Recruiting Basics Podcast. Einfach, klar, praxisnah. Und heute mit einem wirklich spannenden Gast, nämlich dem Marcel Rute. Marcel ist seit 8 Jahren Führungskraft im öffentlichen Dienst. Derzeit ist er Leiter des Amtes für zentrale Dienste, Liegenschaften und Sportförderung beim Landkreis Celle in Niedersachsen. Er setzt sich für moderne, mitarbeitendenorientierte Führung ein, absolviert gerade eine Ausbildung zum systemischen Coach und brennt für das Thema HR. Insbesondere das Thema Eignungsdiagnostik spielt für ihn eine sehr große Rolle und wird von ihm als Hiring Manager in einer Kommune aktiv vorangetrieben. Er nutzt LinkedIn, um Impulse für den öffentlichen Dienst zu geben.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge Recruiting Basics. Heute wieder ein Interview mit einem wundervollen Gast, nämlich einem bösen Hiring Manager. Hallo Marcel.
Hallo Arthur. Hallo Stefan. Vielen Dank.
Moin zusammen. Der Marcel, der böse Wolf, oder Arthur?
Nein, im Schafspelz. Wir schauen uns das mal an. Marcel und ich und Stefan, wir kennen uns von LinkedIn, haben uns dort entdeckt. Marcel war so nett und hat einen Shoutout gemacht, warum Recruiting Basics hörenswert ist, auch für jemanden aus dem Fachbereich. Und da wollte ich doch mal hören, warum macht sich ein Hiring Manager so viele Gedanken über gute Personalauswahl? Und meine erste Frage an dich, Marcel, hat aber nichts damit zu tun, sondern ich glaube, also mich persönlich interessiert es schon, wie kommt man zum öffentlichen Dienst?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich ehrlich bin, habe ich, wie wahrscheinlich mehrere, nach dem Abi so gedacht, ey, wie kann es jetzt weitergehen? Und schon vorm Abi im Grunde mal auf einer Berufsausbildungsmesse ein bisschen geschaut, was gibt es links und rechts? So ein bisschen in Richtung Banken, Versicherungen geschaut und irgendwann war da so die Stadt Celle und bei der habe ich dann mal ein Praktikum gemacht. Die haben mich dann im Fachbereich Kultur eingesetzt, das war mehr so Eventmanagement, da hat man für eine Messe haben wir ein bisschen was vorbereitet, überlegt, wie machen wir Eintrittssituationen, Werbung und so weiter. Und da habe ich gedacht, boah, das ist es, nicht mehr in der Schule sitzen und Frontalunterricht und zuhören, sondern aktiv was machen, Eventmanagement und habe gedacht, geil, das ist es. Und dann aber festgestellt, dass diese 2 Wochen halt überhaupt nicht repräsentativ waren. Ja, aber bin dann genau in die Schiene gegangen nach dem Zivildienst. Und ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich es nicht bereut.
Cool. Ja, ich kenne einige, die sind im öffentlichen Dienst gelandet. Die sind auch total glücklich. Ich glaube, man muss sich mit so ein paar Dingen zufrieden geben, dass manches halt einfach mal langsamer geht oder auch nicht logisch ist. Aber so groß anders im Konzern ist das auch nicht.
Nee. Also wenn ich da mit meiner Schwester spreche, die schon bei 2, 3 Konzernen jetzt war, das nimmt sich gar nicht so viel.
Nee, glaube ich auch nicht. Und ich glaube, das hat auch in Anführungszeichen schlechteren Ruf, was sowas angeht, als es tatsächlich wahr ist. Ich kenne einige, die sind super glücklich und bewegen auch was. Es ist wie immer, es kommt darauf an, was man selber will, was man selber macht und wie man sein Umfeld am Ende auch ein bisschen beeinflussen möchte.
Ja. Genau.
Ja, schön. Ich frage mich so ein bisschen, jetzt hast du angefangen, dich mit Personalauswahl auseinanderzusetzen und kamst jetzt auf den Trichter, hey, es gibt da bessere Varianten, es anzugehen. Warum? Also was war so dein Ereignis, wo du festgestellt hast, ja, das, was ich hier mache, geht besser?
Ja, das ist eine Mischung. Also ich habe angefangen als Führungskraft beim LZN, das ist das Logistikzentrum Niedersachsen und ist so die zentrale Vergabestelle für alles, was irgendwie beim Land Niedersachsen arbeitet. Und da habe ich halt schon in einem Team relativ viele Auswahlverfahren gemacht und habe halt schon festgestellt, okay, nicht jeder Schuss war halt ein Treffer, so Stichwort Bauchgefühl, ne? Dann ging es irgendwie weiter. Jetzt bin ich in einem Fachbereich beim Landkreis Celle mit rund 100 Mitarbeitenden. Das heißt, da ist schon alleine, wenn alles gut läuft, ein gewisser, schon alleine durch Alters-, also Ruhestandseintritte, eine gewisse Fluktuation dabei. Und auch da merkt man ja, nicht jeder Schuss ist halt ein Treffer. Und man merkt halt auch, dass durch den Fachkräftemangel die Bewerberzahlen rückläufig sind und man aus meiner Sicht noch genauer schauen muss, passt denn die Person zu der jeweiligen Stelle? Und dann habe ich halt mit LinkedIn begonnen und bin da auf verschiedene Personen aufmerksam geworden, ne? Harald Ackerschott, auf euch beide, Vanessa Reynolds und, ne? Joachim Dirks. Und da merkt man relativ schnell, dass man gar nicht tief einsteigen muss, aber trotzdem eine Menge für sich mitnehmen kann, um zu merken, hey, wie kann ich meinen Prozess valide hinbekommen? Wie kann ich denn die Prognosefähigkeiten meines Verfahrens auf den späteren Erfolg der Person auf der Stelle deutlich erhöhen? Und das war so der Startschuss, wo ich gesagt habe, da kann man ja auch ganz viel in seinem eigenen Fachbereich ansetzen und anfangen.
Gab es da irgendwelche, also nachdem du dich ein bisschen damit beschäftigt hast, gab es irgendwas, wo du dachtest, unfassbar, dass ich das so gemacht habe, so retroperspektiv?
Oh ja, definitiv. Also da kann ich im Grunde ganz vorne anfangen. Bin beim LZN, Ende 20, erste Führungsstelle, gerade frisch angefangen. Man wird ja auf ganz viel vorbereitet, so als Hiring Manager. Ne? Man wird ja als Führungskraft dann qualifiziert und dann machst du Grundlagen der Führung, Kommunikation, Gesprächsführung, Konfliktmanagement, Rhetorik, all das. Ne? Hast ein ganz großes Paket mit Sachen, bei denen du dich nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch mit beschäftigst. Und dann bist du da und kriegst aus dem Personalbereich 120 Bewerbungen für eine Stelle mit einem kaufmännischen Profil und wird gesagt, bitte triff eine Vorauswahl. Ja, was war's denn da? Was hab ich so von früher so mitbekommen, so auch aus dem Elternhaus, so von links und rechts, was man so hört an Mythen. Naja, und dann habe ich halt geguckt, wer hat denn Lücken im Lebenslauf, also wesentliche Lücken im Lebenslauf, und die waren dann halt raus. Und dann gucke ich halt weiter. Wer hat denn Fehler im Anschreiben gemacht? Na, ist doch klar, wenn ich mal Fehler im Anschreiben vermeide, ne, der wie soll der denn hinterher wirklich genau sein und so weiter, und hat die halt aussortiert, um am Ende von 120, es passt halt nicht ganz, ne, aber auf 20 Bewerbende runterzukommen und mit denen eben die nächsten Schritte im Verfahren zu gehen, halt so in strukturierte Interviews. Das war so ein Fehler, wo ich aus heutiger Sicht sage, oh mein Gott, wie konnte ich das eigentlich machen? Das hätte mir mit logischem Menschenverstand auffallen müssen, dass das keine valide Personalauswahl ist. Dann geht
jetzt ganz kurze Nachfrage. Also erstmal, klar, das Internet ist dort ein schlechter Diener, in Anführungszeichen, und das ist ganz normal. Ich finde, bei 120 Bewerbungen tatsächlich muss man auch solche Kriterien einfließen lassen dürfen. Sind sie valide? Nein, absolut nicht. Aber ohne irgendwelche vorläufigen Tests hast du ja nur die Dokumente. Also irgendwo musst du das ja setzen. Und du kannst dich mit jedem Einzelnen sprechen, das ist klar. Aber schön, dass du so eine Mythen aufdenkst. Du sagtest, danach geht's zum strukturierten Interview. Das ist ja jetzt per se in meiner und unserer Welt etwas, wo ich sage, hey, super strukturierte Interviews. Das klang aber jetzt gerade nicht ganz so überzeugt. Warum?
Ja, da geht's im Grunde weiter, weil strukturierte Interviews ja nicht unbedingt strukturierte Interviews sind. Also nur weil du einen strukturierten Prozess hast, bei dem du jedem die gleichen Fragen stellst, muss das nicht für eine Validität deiner Auswahl sorgen, weil ja nun mal entscheidend ist, welche Fragen stellst du. Und da kann ich auch Beispiele geben was ich selber gemacht habe. Wenn wir Ingenieure oder Bautechniker gesucht haben, dann stellen wir hin und wieder die Frage, was ist die VOB und welche Teile hat diese? Und aus der Antwort, wenn es da manche gab, die das eben beantworten konnten, ne, Verdingungsleistung für Bauleistung, Verdingungsort für Bauleistung, hat die Teile A, B und C und da steht dann das und das drin. Das hat ja mit der Tätigkeit hinterher gar nichts zu tun. Also wir haben natürlich die Annahme getroffen, der das weiß, der weiß, wovon er spricht, der hat Ahnung und ist per se geeigneter als jemand, der da sagt, ey, die steht rechts neben mir im Regal, aber ich habe gerade keine Ahnung, wofür VOB steht und welche Teile die hat. Ich arbeite immer mit Teil B, aber so in der Richtung haben wir gedacht, nee, der ist nicht so gut geeignet, ne? Der wird die Stelle wohl schlechter machen. Und das sind halt, das mache ich jetzt sehr überspitzt, aber damit will ich halt sagen, solche Fragen bringen es halt nicht. Das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel dafür ist, wir haben vor einer Weile Elektroingenieure gesucht und haben dann die Frage gestellt, stell dir vor, du hast die Stelle und musst Notstromaggregate beschaffen. Wie machst du das und welche Anforderungen stellst du an die Geräte? Und daraus haben wir dann auch abgeleitet, wer da geeigneter ist und wer nicht. Aber wenn ich jetzt rückblickend gucke, ich bin jetzt seit 5,5 Jahren in meinem Bereich tätig, dann muss ich halt feststellen, dass es ja, als das mit dem Ukraine-Krieg losging und Blackout-Szenarien in Deutschland diskutiert worden sind, da war das ein Thema und war das auch ein großes Thema, was wir schnell und zügig bearbeiten mussten. Aber rückblickend betrachtet waren das weniger als 5% der Arbeitszeit, ist also nicht relevant, ist so ein Nebenprodukt, was man mitbringen muss. Und dann gehen wir wieder über diese Critical Incident Technik oder halt auch Typical Incidents, ne? Das ist halt nicht relevant, das ist nicht aussagekräftig, nicht prägend für die Stelle. Also sollte ich mich auch nicht auf die weniger als 5% fokussieren, sondern auf das, was die Stelle auch wirklich ausmacht. Und das sind so Sachen, die sehe ich heute glasklar mit dem Wissen, was ich alles gelernt und gelesen habe, aber die mir nicht bewusst waren und wo ich halt auch voll und ganz hinterstand und gesagt habe als Hiring Manager ohne mehr Wissen, ja, das machen wir so, die Frage stellen wir und haben daraus halt auch eher versucht abzuleiten, wer passend für die Stelle ist und wer nicht.
Der hatte, wenn du das jetzt so erzählst, als Hiring Manager, ich spitze dich da auch mal zu, dann klingt das so erdrückend logisch, dass ich irgendwie gar nicht weiß, wie man das anders machen möchte und warum. und da merke ich auch, strukturiert ist auch nicht gleich strukturiert, das hast du gesagt, das finde ich sehr schön. Also wenn du zwar die immer gleichen Fragen stellst, aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, was der Job wirklich braucht, dann hast du zwar Fragen gestellt und zwar auch allen die gleiche, aber eine Bewertung, ob die Person tatsächlich den Job kann, findet dann immer nicht statt, weil es gibt ja mal ganz stark diese Bewegung, hey, es geht doch auch um den Menschen, sonst ist das so mechanisch und deswegen stelle ich Fragen wie, wenn du eine Giraffe wärst, wie würdest du in den Kühlschrank kommen, weil ich einfach genau weiß, wer darauf antwortet, der weiß das und das und die stelle ich auch allen und da merkst du schon, selbst wenn diese Menschen in der Lage sind, durch so eine Frage ihre Menschenkenntnis zu aktivieren und dadurch ganz gut ein Bild bekommen, ob die Gegenseite zu einem matcht oder nicht, selbst wenn, ist halt schon auch die Frage, was hat das dann mit dem Job zu tun, den du hier zu tun hast? Weil wenn du am Ende des Tages eigentlich nur jemanden brauchst, ich spitze auch das mal bewusst zu, der eine Schraube dreht, dann ist es ja vielleicht gar nicht so wichtig, wie er sich als Giraffe sieht, sondern ob er möchte, diese Schrauben drehen den ganzen Tag und auch in der Lage ist, in dem Team zu funktionieren, was alle zusammen Schrauben dreht. Wir stellen einfach nur Banane-Fragen häufig und machen dann irgendwelche Annahmen, Vermutungen und denken, ja, das passt, das ist ein dufter Kerl, klasse Frau, die nimmer.
Also ich häng echt noch bei der Giraffe. Da hast du mir jetzt ein Bild in den Kopf gesetzt. Sag mal eben, was wäre denn darauf jetzt die, also bei diesen Banane-Fragen bin ich ja voll und ganz bei dir, ne? Und Grüße gehen auch an Lukas raus, der da wahrscheinlich auch eine Frage aus der Hölle draus machen könnte. Aber was ist denn darauf eine vernünftige Antwort? Die gibt's doch gar nicht.
Das musst du mich doch nicht fragen.
Doch, durch. Marcel, was ist darauf die richtige Antwort? Vielleicht wird das beim Landkreis ja auch gefragt.
Nee, bei Giraffen bin ich raus, ganz ehrlich. Das ist mir dann so weit. Die Frage kommt aus Arthurs Kopf, da muss er auch eine Lösung im Kopf haben, was denn ein geeigneter Bewerber sagen würde, oder Arthur?
Ja, natürlich. Also ganz klar, wäre die richtige Antwort zu sagen, die Giraffe würde prüfen, ob der Kühlschrank groß genug ist. Zweifel sonst ins Lagerlau. Nee, ich weiß es nicht. Das war ein Hirngespinst.
Aber die Frage ist gut, die sollten wir jetzt eigentlich immer stellen zu Beginn, wenn wir Auswahl für unsere Gäste machen, weißt du?
Ja, ist notiert. Aber komm mal so ein bisschen zurück auf deine Reise, weil mir gefällt es ganz gut, wie du für dich so feststellst beim nach links und rechts gucken und du hast wirklich top Leute genannt, zu denen man noch gucken muss, Harald und Joachim, Vanessa. Auch Vanessa, die machen einfach super gute Arbeit. Was hast du dann anders gemacht für dich, als du ein bisschen mehr zu dem Thema rausgefunden hast?
Also das Erste, was ich gemacht habe, war, mich an die Führungskräfte bei mir im Amt zu wenden und zu sagen, so Leute, ich möchte mal einen Impuls geben. Und diesen Impuls habe ich so aufgebaut, dass ich das auch zwar selber ein bisschen durch den Kakao gezogen habe, denn wenn man in der Fachlichkeit von Eignungsdiagnostik spricht, dann holt man jetzt auch nicht, also leuchtende Augen hervor, ne? Und dann habe ich halt gesagt, so komm, warum machen wir das eigentlich? Und habe kurz mal gezeigt, wo wir Auswahlverfahren hatten, bei denen wir nach relativ kurzer Zeit wieder gegengesteuert haben, also wo die Personen nach relativ kurzer Zeit wieder nicht mehr da sind. Und dann bin ich weitergegangen und da muss ich sagen, es ist eine super Hilfestellung, die 15-Minuten-Videos von hier Professor Dr. Uwe Cunning zu haben mit Wirtschaftspsychologie und habe da einfach mal das Thema Anforderungsanalyse gezeigt. Und allein dieses Video, nach den 15 Minuten, gab es von den Führungskräften aus meinem Bereich keine Fragen mehr, warum wir etwas verändern müssen. Und das fand ich klasse. Das war genau das Ziel, was ich erreichen wollte. Und so habe ich sie erstmal mitgenommen und ich merke aber, dass man auch in den Diskussionen noch dem einen oder anderen Zeit geben muss. Also Beispiel, wenn wir uns die Validität von Auswahlinstrumenten anschauen, dann steht ja auch das Thema Berufserfahrung mit da drauf. Und dann sage ich ja, Leute, Berufserfahrung ergibt keinen Sinn, ihr seht das hier, es ist wissenschaftlich erwiesen. Aber trotzdem gibt es halt Personen, die sagen, na Moment mal, wenn ich jetzt aber hier ein Millionenprojekt habe und ich suche einen Ingenieur und ich nehme da jemanden direkt von der Uni, das kann nicht funktionieren, das kann er nicht schaffen. Wie soll diese Person das denn schaffen können? Da brauche ich schon jemanden, der Erfahrung mitbringt, der auch weiß, wie er mit einer Firma dazu reden hat, der sich nicht übers Ohr hauen lässt und so weiter. Und da sieht man halt, dass man auch von unterschiedlichen Dingen spricht, weil ich dann eben sage, siehst du, das ist ganz interessant, aber da fängt doch das Thema Onboarding an. Lässt du den alleine auf so ein Projekt zu oder stellst du ihm jemanden an die Seite? Wie machst du das mit der Onboarding-Phase? Gibt's einen Mentor? Also wir suchen ja nicht denjenigen, der ab Tag 1 am besten funktioniert oder an Tag 1, sondern wir suchen doch denjenigen, der mittel- und langfristig die beste Leistung auf der Stelle sucht. So, und da merkt man, das ist für manche noch schwer zu verinnerlichen, zu verstehen, wie man weg von der Berufserfahrung kommt, als Beispiel, als prägendes Merkmal, ne? Sowas zum Beispiel. Und dann geht's im Grunde weiter, dass ich gesagt habe, okay, guckt euch das jetzt mal an. Wenn wir eine Anforderungsanalyse machen und es die Critical Incident Technik gibt, dann lasst uns das ausprobieren. Lasst uns das zusammen machen, weil das der Kern für alles Weitere ist. Darauf müssen wir die Stellenausschreibung aufbauen. Darauf müssen wir das Auswahlverfahren, das strukturierte Interview basierend machen, damit wir die richtigen Fragen stellen, die auch die Kompetenzen der Stelle halt abfragen. Und dann machen wir uns daneben noch die Wahrnehmungsverzerrung bewusst, um sie möglichst bewusst zu vermeiden, auszuschließen. Und dann können wir eben auch eine fundierte Personalauswahl treffen. Und da sind wir jetzt dabei. Das heißt, wir haben jetzt gerade für eine Stelle, war einfach mal eine Hausmeisterstelle, haben wir uns zusammengesetzt und auf Workshop-Basis mal geguckt, okay, was macht denn eigentlich ein Schulhausmeister? Und da selbst Schulhausmeister nicht an jeder Schule die gleichen Aufgaben und die gleichen Rahmenbedingungen hat, sind wir also individuell auf die jeweilige Schule eingegangen und haben uns gefragt, was macht er? Welche Sachen sind erforderlich? Und haben auch versucht, so eine 360-Grad- Betrachtung zu machen. Also, was braucht der Schulleiter von einem guten Schulhausmeister? Was brauchen die Schülerinnen und Schüler? Was braucht das Kollegium? Was brauchen wir als Führungskräfte beim Schulträger? Was brauchen die Kollegen im Team, also die auch im Schulhausmeister-Team sich gegenseitig vertreten und so weiter? Und auf der Basis wollen wir halt weitergehen, haben für uns jetzt definiert, was die wesentlichen Kompetenzen sind. Darauf jetzt, und jetzt entwickeln wir auf der Basis eben diese Fragen genauer aus, die wir dann, die Situationen, vor die wir die Bewerbenden stellen wollen. Und ich glaube, dass das am Ende viel, viel mehr mit relativ, also klar, es ist zeitlich Aufwand, aber dass wir viel, viel besser werden und den Bewerbenden auch ein deutlich realistischeres Bild vermitteln im Auswahlprozess, was überhaupt auf die zukommt.
Ja, absolut. Ich muss gerade super stark an Bastian Stolz denken, der bei Elektrowerken arbeitet und auch in seinen Vorträgen total pragmatische Herangehensweisen an sowas gibt, weil er nicht zum Beispiel auch gar keine Fragen mehr stellt, sondern Bilder zeigt oder sogar Videos zeigt, die gewisse Situationen einfach abbilden, um eine gute Diskussionsgrundlage zu schaffen für die Fragen, die dann kommen, oder auch Realistic Job Preview mäßig zu sagen, naja, das kommt auf dich zu, hast du da Lust drauf, weil das wird passieren. Und das ist ein schönes Thema, weil der Joachim Dirk sagte auch mal, dass die Retention-Rate an Leuten, die wirklich genau wissen, was auf sie zukommt im Job, wesentlich höher ist als von anderen, wo es dann so ein bisschen Larifari vor sich geht. Ja, finde ich super gut. Du sagst einen wichtigen Punkt, es ist sehr, sehr zeitaufwendig, das ist es auch. Kann man das jetzt sofort für alle Jobs machen? Ich glaube nicht, das ist dann eine sehr, sehr strategische Entscheidung, aber schrittweise und vor allem auch, wenn die Erfolge sich so eintrudeln, dann wird das Ganze ein bisschen leichter auch woanders einzutypen. Hast du für dich es muss jetzt nicht aufgrund von so einem Workshop, aber hast du für dich erste Erfolge auch gesammelt, weil du anders rangegangen bist, was auch dir hilft, andere davon zu überzeugen, warum das richtig ist?
Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben im Sommer ein Auswahlverfahren gehabt. Da haben wir das schon auf der Basis versucht, haben deutlich realistischere Situationen geschildert und das Feedback von sowohl zumindest demjenigen, der es dann am Ende geworden ist, und den anderen Führungskräften war positiv. Also sie haben erkannt, aha, warum machen wir das? Und das bringt was. Und man geht auch viel tiefer in speziellere Situationen rein und kann dann auch wirklich gucken, wie verhalten sich diejenigen. Wir hatten zum Beispiel ein Rollenspiel mit einer Situation mit einem Schulleiter, der etwas ganz Bestimmtes wollte von einer Führungskraft bei uns. Und da wollten wir halt sehen, wie die Person damit umgeht. Und die Bewerbenden sind wirklich, da waren alle Facetten dabei. Und da gab es eben auch Facetten, die für uns auf gar keinen, die No-Gos waren. Also wenn man dann eben nicht ruhig und sachlich bleibt und so weiter. Also man konnte sehr genau sehen, was die Personen da machen und wie so deren Autopilot in solchen Situationen dann eben ist. Mhm. Und das war für uns sehr hilfreich und lehrreich und wurde eben auch von den Führungskräften gesehen, die gesagt haben, klasse, so ist das. Jetzt sind wir an einem Punkt, ich glaube, dass das halt das ist ein Lerneffekt. Jetzt am Anfang fällt es den Kollegen in meinem Bereich noch schwer, weil es neu ist, weil ich halt in Anführungsstrichen, ich habe eine hohe intrinsische Motivation und einen Wissensvorsprung, weil ich mich schon länger und intensiver damit beschäftige. Ich glaube, wenn wir das jetzt 2-3 Mal in jeder Abteilung irgendwie gemacht haben, dann wird viel klarer, wo wir hinwollen, wie der Prozess abläuft, und dann wird auch der Zeitaufwand sukzessive etwas sinken. Absolut. Und das, glaube ich, wird dann auch nochmal zum Erfolg. Gott sei Dank haben wir nicht eine so hohe Fluktuation, sodass ich glaube, dass wir es hoffentlich bei jeder Stelle schaffen, erstmal auf dieser Basis vorzugehen. Ich weiß aber auch, dass es halt schwierig ist, und jetzt muss ich so ein bisschen eine Lanze für uns Hiring Manager brechen. Auch ich ziehe jetzt an den Führungskräften in meinem Bereich. Die sind aber in erster Linie dafür da, sich um die fachlichen Probleme zu kümmern, Lösungen zu finden. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Dinge, die im ersten Moment deutlich, deutlich dringender, eine deutlich größere praktische Relevanz haben, als die, ich sag mal, fast wissenschaftliche Ausprägung des Auswahlverfahrens. Und deswegen muss ich auch gucken, dass ich da keinen verliere und nicht überrolle und nicht zu viel fordere, weil natürlich die Kollegen in erster Linie an anderen Dingen gemessen werden. Das finde ich halt auch immer so schwierig, da die richtige Balance zu finden. Ich muss für mich halt sagen, ich bin jetzt seit über 5 Jahren in dem Bereich tätig und ich bin jetzt so aufgestellt, dass ich viel mehr Zeit habe. Ich ziehe mich raus aus dem Tagesgeschäft. Ich gucke strategisch, ich gucke nach vorne. Was sind die Herausforderungen in 5 bis 10 Jahren? Also Beispiel Fachkräftemangel. Wenn ich weiß, dass innerhalb von 10 Jahren 50% der Kollegen in den Ruhestand gehen, dann möchte ich heute die Weichen stellen und darauf vorbereitet sein und nicht erst in 5 bis 10 Jahren gucken und sagen, oh, die Leute sind weg und der Arbeitsmarkt gibt nichts mehr her. Ja, schade, ne, so in der Richtung. Und deswegen habe ich da einen gewissen Vorteil gegenüber den Führungskräften in meinem Amt. Aber ich glaube, das ist es auch wieder, zeigt für mich, dass das ist, was es braucht. Also wenn Führungskräfte nicht den Kopf hochnehmen, Hiring Manager nicht den Kopf hochnehmen, sondern nur im Tagesgeschäft nach unten gucken, dann kann ich auch total verstehen, dass sie eben sagen, wenn aus dem HR-Bereich eine Anfrage kommt, sie die nicht unbedingt zeitnah beantworten, weil eben in der Priorität was anderes oben steht. Aber ich finde, da beißt sich halt die Katze in den Schwanz. Also für mich versuche ich immer, Personal ganz oben stehen zu haben. Denn wenn ich eine Stellenvakanz habe und da nicht zeitnah rangehe, dann müssen ja die Aufgaben in der Regel von den übrigen Kolleginnen und Kollegen wahrgenommen werden, führen also zu einer höheren Auslastung, einer zu hohen Auslastung. Und je weniger Personal ich habe, desto weniger können auch die Aufgaben qualitativ und quantitativ so umgesetzt werden, wie ich mir das wünsche. Deswegen immer Personal an Stelle Nummer 1. Das ist so ein bisschen mein Appell an alle Hiring Manager. Versucht es umzusetzen, wo immer es geht.
Ja, ich stelle dich bald ein als Ambassador hier.
Ich habe auch schon den Freelancer Contract schon parallel aufbereitet, dass der Marcel da für uns in die Bresche springt. Und so ein böser Wolf ist er ja gar nicht als Hiring Manager. Ja. Ist natürlich von uns auch ein bisschen suffisant. Ist natürlich totaler Quatsch, aber ich glaube, so dieses Mantra, dass Personal im Mittelpunkt steht und nicht Mittel zum Zweck ist, ne, das ist halt etwas, das hat sich über Jahrzehnte irgendwie ein Stück weit aufgebaut, und wir wissen ja, dass Gewohnheiten der stärkste Klebstoff dieses Planeten sind und diese Gewohnheiten müssen halt auch über wahrscheinlich die gleiche Zeit wieder ein Stück weit abgebaut werden. Nur die Zeit haben wir nicht so wirklich, ne? Also Jahrzehnte jetzt zu warten für gute Personalauswahl. Aber es gibt ja tatsächlich dann auch im öffentlichen Dienst und wahrscheinlich auch in anderen Regionen des Arbeitslebens gibt es ja Menschen außerhalb von Recruiting und Personal, die tatsächlich sich damit beschäftigen. Aber du hast den Kontext aus meiner Sicht richtig gesetzt, Marcel. Man muss dafür auch die Zeit haben und man muss die Leute dafür auch im Blick haben und da auch mit einer gewissen Empathie diese Leute auch nicht zu überfordern, weil die haben ja ein gewisses Tagesgeschäft, wo sich die ganze Zeit der Kopf drum dreht. Und wenn wir dann aus dem Recruiting oder aus dem HR um die Ecke kommen mit Eignungsdiagnostik, da kann ich schon nachvollziehen, dass da Führungskräfte erstmal sagen, boah, leck mich fett. Aber das vielleicht nicht unbedingt heute und auch nicht unbedingt nächste Woche, ne? Aber wir müssen an das Thema genauso mit diesem Kontext ran. Deswegen kann ich die Perspektiven, die du teilst hier, die unterstreiche ich doppelt und dreifach.
Es geht aus meiner Sicht auch darum, das Thema richtig zu erklären. Also klar, wenn man...
Voll.
Es ist immer schwierig, finde ich, mit der Wissenschaftskeule zu kommen, auch wenn die eigentlich von der Evidenzseite erdrückend ist, wenn man versteht, was man sich da anguckt.
Ja.
Das fühlt sich für viele, das habe ich jetzt gelernt, so an, als würde man mit der Moralkeule kommen. Es geht um viel, viel pragmatischere Dinge, um das Ganze voranzutreiben. Das sind einfach auch nur mal sichtbar machen, wie man eigentlich so eine Entscheidung bis jetzt getroffen hat. Nämlich basierend auf Informationen, die überhaupt nicht relevant sind und dann die Rückfrage zu stellen, wie viele deiner Entscheidungen in deinen Projekten triffst du anhand von falschen Informationen, wenn es um Millionen geht? Keine. Du stellst aber Leute anhand deines Bauchgefühls ein. Und das führt häufig zum Erwecken von, okay, ich muss mal darüber nachdenken, und dieses drüber nachdenken führt dazu, dass man, wenn man weitererzählt und sagt, hey, pass auf, lass uns doch lieber Themen fragen, die für den Job relevant sind, weil kritische Situationen gibt es dort ja tatsächlich. Lass mal darüber reden, was das ist. Und daraus resultieren nicht nur notwendige Anforderungen und Kompetenzen, sondern bereits auch schon spannende Fragen oder vielleicht auch Cases, die man den Personen vorlegen kann, weil man dann realitätsnah abbilden kann, wie gut eine Person geeignet sein könnte. Und das ist das Spannende, Marcel, es ist immer ein Könnte. Deswegen wird es interessant sein zu beobachten, wie es für dich nach Ablauf Zeit X ist, wie es so läuft. Ich habe eine Frage an alle, die vielleicht sich so trotzdem auch abgeschreckt fühlen. Es klingt jetzt nach einer Reise, die du gegangen bist, dich informiert hast. Jetzt bist du in der Überzeugungsarbeit und du sprachst von unserem kleinen Wissensvorsprung, den du jetzt empathisch versuchst, unter die Leute zu kriegen. Wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, was hast du alles getan, um dich zu diesem Thema aufzuschlauen? Also wie viel Aufwand kostet das? Und vor allem so retroperspektiv, wie viel Aufwand kostet es, um bereits recht schnell besser zu werden, um sich dazu was anzueignen?
Also ich glaube, wenn ich es wirklich auf die absoluten Basics runterbrechen würde und so wenig Zeit wie möglich investieren würde, dann würde ich mir einmal von Professor Dr. Uwe Cunning die 15 Minuten Anforderungsanalyse, Wirtschaftspsychologie anschauen. Da lernt man eine ganze Menge und er bringt das so gut auf den Punkt, dass man aus meiner Sicht wenig Fragen hat. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der einem nochmal viel über das Thema zum Reflektieren gibt und auch zeitlich wirklich im Rahmen bleibt, ist Harald Ackerschott mit seinem Podcast Die Richtigen. Das sind 4 Folgen mit ungefähr 20 bis 25 Minuten jeweils. Und ich glaube, wenn man das beides einfach sich mal zu Gemüte führt, dann kann man einfach mal sein eigenes Handeln reflektieren und merkt, hey, ich glaube, ich muss was anders machen. Das ist der aus meiner Sicht schnellste Weg. Das, was ich jetzt gemacht habe, es geht halt noch mehr, ne, geht halt noch weiter. Da geht es dann halt auch noch etwas mehr in die Tiefe. Da kann man eben Sarah Böning nochmal folgen, die da auch klasse Vorträge, auch teilweise kostenfreie Webinare mal eine Stunde anbietet. Euer Podcast hat mir auch einerseits nochmal viele weitere Akteure mitgegeben, um mal zu gucken, okay, ne, viele weitere Sichtweisen und einfach auch, ja, ich nutze zum Beispiel gerne die Zeit beim Pendeln morgens. Ich sitze eine halbe Stunde im Auto, das ist ungefähr eine Podcast-Folge, dann höre ich das dabei und danach bin ich schlauer und weiß, was ich an diesem Tag anders in der Personalauswahl machen möchte, ne? Also als Beispiel. So, aber das
ihr habt ein paar mehr Folgen, ihr beide mit euren Podcasts. Da brauchen wir schon doch deutlich mehr Zeit, ne?
Aber du pendelst ja jeden Tag. Eben.
Und nein, da draußen, wir haben den Marcel vorher nicht irgendwas angeboten, dass er das so sagt. Das war mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Und das, ich habe gerade zusammengerechnet im Kopf. Ich hatte 4 Punkte im Mathe-Abi damals, aber das waren so circa 2 Stunden am Anfang, die du investiert hast. Wenn wir jetzt bei Haralds Podcast sind, übrigens schöne Grüße an dich, Harald. Und dann hattest du am Anfang noch den Professor Uwe Canning, kann ich genauso empfehlen. Also auch die anderen, diese 15 Minuten Wirtschaftspsychologie, der Typ ist so furztrocken und bringt das so wunderbar rüber. Und Arthur, ich bin bei dir. Wir haben oftmals so diesen Antlitz als HR und Recruiting, dass wir den Leuten irgendwie mit der Moralkeule kommen, ne? So nach dem Motto, Personal ist aber doch so wichtig und was soll da denn alle hier und so, ne? Wir müssen uns doch um die Menschen kümmern. Ja, das müssen wir und das ist auch eine schöne und sehr erwähnenswerte Intention, aber wir müssen es trotzdem pragmatisch halten, ne? Und wir müssen dabei empathisch bleiben. Die Leute haben einen Arbeitsalltag und da können wir sie nicht rausreißen. Aber 2 Stunden ist ja nicht viel Zeit, gell? Das ist ja nix.
Und ja, nix. An der Stelle nochmal auch den Teuger, den hatten wir auch bei uns da, der sagte etwas, was wir als HR lernen müssen, Marcel, das kannst du sicherlich auch bestätigen. Wir müssen das Business verstehen. Also wir müssen verstehen, wie unsere Fachbereiche eigentlich Geld für das Unternehmen reinbringen. Ja. Das gut verstehen, können wir auch so eine trockenen Sachen wie Eignungsdiagnostik sinnvoll ranbringen. Und ich bin der festen Überzeugung, gibt es irgendwo da draußen perfekte eignungsdiagnostische Verfahren? Ich halte es für ein Gerücht. Ich glaube, es ist in der Umsetzung super, super schwer, weil dann auch wirklich gar kein Mensch mehr damit zu tun hätte. Es wären ausschließlich Tests. Ja. Das ist das Valideste. Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass das existiert. Ich glaube persönlich aber, dass jeder Schritt zur Struktur einem fundiertere Informationen gibt, um dann, und dann ist es auch okay, sein Bauch und seine Menschenkenntnis durchaus anzuschmeißen. Weil das können wir nicht den Leuten nehmen, geht ja auch gar nicht. Solange wir uns im Kopf behalten, dass unser Bauch auch gerne gleiche Personen sucht und wir es uns dann schwerfallen würden, Diversität im Team herzustellen, auch da Schulung, Verständnis, geht das schon. Also ich finde es super cool, wie du uns deinen Weg gezeigt hast, auch vor allem, wie leicht es an für sich ging. Für dich persönlich, wenn du jetzt an den Marcel von vor 5 Jahren denkst oder 3 Jahren und den jetzt, wenn du Personalentscheidungen triffst, was ist für dich der fundamentalste Unterschied zwischen damals und jetzt, wo du für dich aktiv wahrnimmst, okay, es ist besser, weil?
Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich die Anforderungsanalyse, weil damit im Verfahren alles steht und fällt. Und nur dann habe ich mir die Gedanken gemacht, was braucht man eigentlich, um auf der Stelle die Aufgaben erfolgreich ausüben zu können? Und wenn ich die gesetzt habe, kann ich diese Kompetenzen halt wirklich über den Ausschreibungstext, über das Auswahlverfahren bis hin zur Auswahlentscheidung halt berücksichtigen. Und ich glaube, dass das eben der Gamechanger für mich ist, den ich gerne auch schon früher hätte erfahren wollen und dann mir den ein oder anderen Fehler ersparen hätte können. Das ist es. Und ansonsten, also der zweite Punkt ist, ich glaube, bevor ich das nächste Mal 120 Bewerbungen innerhalb von 2 Tagen durchgucke und wenn ich ehrlich bin, gar nicht mehr nach 10 Leuten im Grunde nicht mehr weiß, was der erste geschrieben hatte, würde ich das nächste Mal einfach ganz knallhart auf kognitive Leistungsdiagnostik setzen, Tests einsetzen, mir damit viel Zeit sparen und glaube, unterm Strich bin ich mindestens pari von den Kosten, wenn nicht sogar günstiger. Und das sind eigentlich so die 2 Hauptpunkte, die ich ändern würde und die ich auch jedem, egal ob Kommune oder nicht öffentlicher Dienst, empfehlen würde.
Ja, also vor allem deinen ersten Punkt wirklich jedem, egal ob HR oder Fachbereich, diese Erfahrung mal zu machen, was eine Anforderungsanalyse oder wenn das zu groß ist, weil das ist meistens ein Riesenpferd, einfach mal eine Critical Incident und im Zweifel auch eine Typical Incident zu machen, führt dazu, dass man sich fokussiert auf das, was wirklich, wirklich relevant ist für die Rolle. Und das ist aus meiner Sicht, wann immer ich diese Frage an den Fachbereich gestellt habe, so augenöffnend, dass die sich tatsächlich schrittweise auch loslassen können vom Thema Erfahrung. weil es geht am Ende nicht um Erfahrung. Und das merken die Schritt für Schritt, wenn sie sich damit auseinandersetzen, wie ist eigentlich jemand erfolgreich und wie ist jemand nicht erfolgreich in der Rolle, was passiert dann genau? Und das macht was mit den Menschen und das kann ich jedem ans Herz legen. Also jeder, der heute zuhört, vielleicht auch Hiring-ManagerInnen da draußen, Anforderungsanalyse, Critical Incidents, einfach mal anschauen. Ich glaube, Stefan, wir verlinken mal das Video vom Professor Dr. Cunning zum Thema Anforderungsanalyse.
Auf jeden Fall.
Weltklasse.
Ja. Ja.
Und sehr schön. Also für mich, Marcel, du bist als Ambassador eingestellt. Dich setze ich jetzt immer ein, wenn jemand uns nicht zuhört und sagt, pass mal auf, ich habe hier so einen Hiring Manager. Der ist von bad to good gewechselt.
Ja, gerne. Also freut mich, wenn ich da den einen oder anderen vielleicht inspirieren kann.
Sicher.
Ich kann nur sagen, es hilft auch jedem Hiring Manager.
Ich glaube, dieses Erlebnis habe ich auch gemacht. Also ich habe eigentlich wirklich noch niemanden getroffen, der das mit mir gemacht hat, der danach sagte, was für ein Schwachsinn. Habe ich wirklich noch nie. Ist mir noch nie passiert. Und ich glaube, das passiert auch nicht, wenn man für sich das strukturiert und gut angeht, weil die Leute dann einfach merken, wow, ich kriege so viel Informationen, die ich tatsächlich brauche. Und endlich kann ich mal eine fundierte Entscheidung treffen. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Also so kriege ich das eigentlich immer mit.
Ja, ganz genau so ist es. Ja.
Sehr schön. An alle ZuhörerInnen da draußen, wir verlinken unsere Profile und als letztes haben wir einen Wunsch, und zwar freuen wir uns über jede Bewertung unseres Podcasts auf allen gängigen Plattformen, wo ihr mal reinhört. Das hilft uns einfach sehr, dass die Themen sichtbar werden und dass Leute wie Marcel einfach mal davon hören, wie gut die Personalauswahl geht und im eigenen Umfeld das vorantreiben. Das ist ja was total Tolles für unsere RecruiterInnen und HRlerInnen da draußen. Stefan, Marcel, ich danke euch an der Stelle für eure Zeit. Marcel, es war wirklich sehr spannend, deinen Weg zu begleiten und zu hören, wie es war. Danke für deine Zeit.
Ja, danke. Hat mir ebenfalls viel Spaß gemacht.
Danke euch beiden. Auf bald im Podcast. Ciao, ciao.
Ciao zusammen. Ciao.